Ein neuer Himmel, eine neue Erde, Wolf und Lamm werden Freunde, Weiden in einer Herde. Was für eine wunderschöne Vision ist das, die uns da im Buch des Propheten Jesaja mitgeteilt wird. Ein Friedensreich wird kommen, in dem alles neu geworden ist. Das alte Leiden, die alten Schmerzen, die alten Verluste, die spielen dort keine Rolle mehr. Wir werden überhaupt nicht mehr daran denken, denn es gibt ja einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ganz bewusst ist diese Vision im Propheten Jesaja für diesen Ewigkeitssonntag als Predigttext ausgewählt worden. Aber es gibt eine Überraschung darin, denn von Ewigkeit ist hier ja überhaupt keine Rede. Das ewige Leben, an das wir doch heute besonders denken, das kommt in diesem Bibeltext nicht zur Sprache. Da werden zwar ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen, aber die Zeitrechnung ist immer noch die alte. Sie ist lediglich ein bisschen gestreckt. Als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt wird, und wer die 100 nicht erreicht, gilt als verflucht. Ja, das ist schon eine lange Zeit, aber über die 100 geht's dann doch kaum hinaus. Fast sieht es so aus, als ob man auch schon in der Zeit von Jesaja sich eine Lebenszeit, die über 100 geht, gar nicht mehr richtig vorstellen konnte, vielleicht auch gar nicht gewünscht hat. Ewiges Leben, was soll das denn überhaupt sein? Ja, was ist es mit der Ewigkeit, an die wir doch heute denken? Ich bin überzeugt, dass diese Vision von Jesaja doch voller Ewigkeit steckt. Aber wir werden entlastet von der Vorstellung einer nicht mehr aufhörenden Zeit. Das kann sich ja in Wirklichkeit auch niemand von uns vorstellen. Und wenn wir es versuchen, merken wir bald, das überfordert uns, das wollen wir gar nicht, dass eine Zeit überhaupt nie mehr aufhört. Stattdessen werden wir hingeleitet zu der wunderbaren Vision eines erfüllten Lebens. Dafür ist allerdings nötig, dass wir uns noch einmal auf die Gegenwart besinnen, auf die Gegenwart des Propheten damals und auf unsere eigene Gegenwart. Und dann tritt uns ganz schnell all das Leiden der Menschen entgegen, deren Leben vor allen Dingen unerfüllt ist. Unerfüllt ist so vieles, was das Leben prägt. Da ist von unerfüllten Jahren die Rede. Menschen sterben viel zu früh, ungezählte schon im Kindesalter. Da ist von unerfüllter Arbeit die Rede. Der Schweiß und die Mühe, die Menschen aufbringen, der kommt nicht zu einem guten Ergebnis. Die Menschen, die für Saat und Ernte geschuftet haben, die ernten gar nicht. Die können den Ertrag nicht genießen. Von unerfüllten Hoffnungen ist die Rede. Da haben sich Menschen was aufgebaut und dann wird's gleich wieder zerstört oder sie werden daraus vertrieben. Das zeigt natürlich vor allen Dingen die Lebenswirklichkeit im antiken Israel. Aber wir finden ja auch in unserer Zeit genügend aktuelle Bezüge dafür. In vielen alten Menschen in unserem Land steckt immer noch der Schock über die Zerstörung und die Vertreibung am Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir haben das am letzten Sonntag noch einmal besonders spüren können. Und auch wenn die meisten von uns hier in diesem Gottesdienst diese Zeit ja gar nicht erlebt haben, merken wir wahrscheinlich doch, der Schock unserer Elterngeneration, der steckt auch noch der nächsten Generation in den Knochen. Und er wird ja auch immer wachgehalten. Sobald wir die Nachrichten einschalten, merken wir, die Welt ist ja immer noch voll davon. Und unerfülltes Leben, ja, das gibt es eben auch in unserem reichen Land. Menschen haben viel gearbeitet und können am Ende doch die Früchte ihrer Arbeit nicht genießen, weil es am Ende nicht richtig reicht. Das trifft besonders Frauen in unserem Land. Menschen haben versucht, vorzusorgen für ihr Alter, haben sich etwas zurückgelegt, vielleicht sogar investiert in Wertpapiere. Und gerade das letzte Jahrzehnt hat uns deutlich gezeigt, wie schnell sowas einfach weg sein kann. Einfach weg. Und auch in unserem Land ist die Kindersterblichkeit nicht überwunden. Ich habe mit meiner Familie viele Jahre in Gelsenkirchen gelebt und Gelsenkirchen war immer an zwei Stellen gleichzeitig Schlusslicht. Oder eher muss man sagen vorne dran, nämlich was die Arbeitslosenzahlen betrifft und auch was die Kindersterblichkeit betrifft. Und wahrscheinlich hängt beides auch miteinander zusammen. Armut und Kindersterblichkeit, das ist auch in Deutschland noch längst nicht überwunden. Wir haben in den vergangenen Wochen an mehreren Sonntagen den Gebetsfilm gesehen, der die Situation von vielen Gemeinden in unserer norddeutschen jährlichen Konferenz gezeigt hat. Und er hat mich auch daran erinnert. Gemeinden haben unter großen Opfern ihre Kirchengebäude aufgebaut und dann müssen sie noch zu ihren eigenen Lebzeiten erfahren, wir können die nicht halten. Wir müssen sie wieder aufgeben, verkaufen. Und wahrscheinlich hat jeder und jede von uns persönliche Hoffnungen, die unerfüllt geblieben sind. All diesem Unerfüllten stellt der Prophet Jesaja die Vision eines erfüllten Lebens gegenüber. Menschen können fröhlich leben in dem, was sie gebaut haben. Menschen dürfen die Früchte ihrer Arbeit genießen. Kinder wachsen auf und es gibt gar nichts, was ihnen das Leben vergällt oder verkürzt. Keine Klimakrise, kein Corona, keine Krankheit. Aber ist das nicht alles Utopie, was Jesaja hier sagt? Ist das nicht alles ein Traum, für den es gar keinen Ort in der Wirklichkeit gibt? Denn genau das heißt ja Utopie. U heißt nicht und Topos heißt Ort. Es ist kein Ort. Es gibt keinen Ort für das, was da erzählt und dargestellt wird. Ja, wir müssen das wohl zugeben. Jesajas Traum ist erst einmal nur Utopie. Die Menschheitsgeschichte hat es ja immer wieder unter Beweis gestellt. Das, was Jesaja beschreibt, das schaffen wir nicht. Wir kriegen das nicht hin. Beim besten Willen kriegen wir so eine Welt nicht hin. Aber Jesaja sagt ja auch gar nicht, schaut mal, so schön könnte es sein, wenn ihr euch nur richtig Mühe gebt, also macht mal richtig. Das sagt er nicht. Für das, was er sieht, gibt es tatsächlich keinen Ort unter diesem Himmel und in dieser Welt. Darum spricht er ja auch von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und was macht den neuen Himmel und die neue Erde aus? Sie werden ja seltsamerweise immer noch beschrieben mit lauter Merkmalen aus unserer alten Welt. Da gibt es immer noch Zeit, da gibt es immer noch Ackerbau und Viehzucht, da wachsen Kinder auf, also all das gibt es da immer noch. Neu an dem, was Jesaja sagt, ist vor allem eins. Es gibt eine neue Qualität. Neu ist auf der neuen Erde und im neuen Himmel das, dass die Beziehung zwischen Mensch und Gott eine neue ist. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk, sagt Gott. Die neue Welt Gottes ist eine Wirklichkeit, wo Gott und Mensch sich ungetrübt aneinander freuen können. Da steht nichts mehr zwischen ihnen. Da gibt's nichts mehr, was die Beziehung belastet. Alles, was Gott geschaffen hat, wird ein Grund zur Freude sein und ist nicht mehr Objekt der Ausbeutung. Und Gott selber will voller Freude sein über die Menschen. Zum Weinen und zum Klagen gibt es dann keinen Grund mehr und das gilt offensichtlich für beide Seiten. Wenn Gott nämlich von sich selber sagt, dass er in der neuen Welt voller Freude über die Menschen sein will, dann zeigt das ja, dass auch das Leid in der alten Welt nicht nur auf der Seite der Menschen liegt. Auch Gott leidet. Er leidet an uns und er leidet an dem, was wir dieser Welt, seiner Schöpfung und einander antun. Auf der neuen Erde und unter dem neuen Himmel soll das vorbei sein. Neu ist dort dann auch die Beziehung der Menschen zu ihrem Lebensertrag. Da werden sie die Früchte ihrer Arbeit genießen können und ihre Häuser bewohnen. Und vielleicht fragen sich einige, ja, spielt denn das überhaupt noch eine Rolle in der Ewigkeit? Wer braucht denn im Himmel noch eine Rente oder eine Wohnung oder sogar eine Scheune für die Ernte? Ja, da ist was dran. Jesus hat ja selbst gesagt zu den Sadduzäern, die ihm da so eine seltsame Geschichte erzählt haben, von einer Frau, die nach und nacheinander alle 7 Brüder, beziehungsweise alle 6 Brüder ihres ersten Ehemannes geheiratet hat und dann gefragt haben, ja, wie wird's denn dann sein in der Ewigkeit? Mit wem ist sie denn dann verheiratet? Und Jesus hat ihnen deutlich gemacht, man kann nicht die irdischen Verhältnisse verlängern in die Ewigkeit. Da ist alles anders. Und trotzdem kann uns die Bibel die Ewigkeit gar nicht anders beschreiben als mit Vergleichen aus der alten Welt. Aber auch mit diesen Bildern wird's ja wunderbar deutlich, das Leben wird erfüllt sein. Es gibt kein Zu-Kurz-Kommen mehr. Es gibt keine unerfüllte Hoffnung. Es gibt dann sogar das, was uns vielleicht am seltsamsten vorkommt. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe frisst Gras wie das Rind. Ich weiß, dass es mindestens eine Person hier gibt in diesem Raum, die Schafe zu Hause hat. Und die Familie versucht schon, die Wölfe fernzuhalten von den Schafen. Ist das Idylle, was Jesaja da schildert? Möglicherweise rosarote Idylle? Nein, gerade hier ist wichtig zu sehen, das sind natürlich irdische Bilder, aber die erinnern uns deutlich an das, was jetzt Wirklichkeit ist. Das ist genau unser Leiden, und zwar bis weit in die Kirche hinein, dass immer Unvereinbares aufeinanderprallt, dass Gegensätzliches sich aneinander reibt und nicht nur das, sondern sich auch gegenseitig Schmerzen macht, sich gegenseitig verletzt, sich letzten Endes aneinander aufreibt. Wolf und Lamm. Oder vielleicht eher ein Bock stößt den anderen vor den Kopf und ein Wolf frisst den anderen. In der Politik ist nicht von Wolf und Lamm die Rede, sondern von Tauben und Falken, aber es ist dasselbe gemeint. In der Gesellschaft und in der Religion reden wir von Fundamentalisten und Liberalen, von Konservativen und Progressiven. Und egal wie man es nennt, es kommt immer auf dasselbe heraus. Da prallen Gegensätze aufeinander und das ist einfach unvereinbar. Auch in unserer eigenen Kirche können wir es immer wieder hören, mit denen nicht. Das ist unsere Wirklichkeit. Es hat gar keinen Sinn, sich da was vorzumachen und zu behaupten, wir hätten uns alle lieb. Manchmal ist es vielleicht sogar tatsächlich klüger, wenn wir Abstand nehmen oder Abstand halten. Ich bin mir sicher, das ist zugleich einer der Gründe, warum auch Gott sich danach sehnt, dass er sich endlich über sein Volk freuen kann. Aber kann er? Müssen wir nicht gerade angesichts dieses Bildes von Wolf und Lamm sagen, das ist nun wirklich Utopie, daraus wird nie was? Wir machen ja gerade in der evangelisch-methodistischen Kirche das Gegenteil. Wir bauen für die besonders weißen Lämmer gerade einen Extrastall. Ist das unfair, was ich jetzt sage? Wahrscheinlich ja. Aber es zeigt, so sind wir. Wir kommen nicht zusammen. Wir schaffen es nicht. Der Ewigkeitssonntag ist ein Tag, der uns unsere menschlichen Grenzen unübersehbar deutlich macht. Das Leben mit allen Erwartungen, die wir daran haben, erfüllt sich nicht. Es wird abgebrochen und wir kommen ein Leben lang nicht über unsere Grenzen hinaus. Und nun setzen wir an diesem Tag unsere Hoffnung auf die Ewigkeit und fragen zugleich, ist das überhaupt realistisch oder bleibt das Utopie? Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, so verspricht es Gott. Und wir staunen vielleicht darüber, dass nicht nur die Erde, sondern sogar der Himmel neu werden soll. Ist denn nicht einmal der Himmel das, was wir erhoffen? Ich glaube nicht, dass der Himmel anders werden muss. Dem Himmel fehlt gar nichts, aber er fehlt uns. Er ist himmelweit von uns entfernt. Das Reich Gottes, das ist so weit weg. Und genau das ist das Neue, das Gott schafft. Er bringt den Himmel auf die Erde. Die neue Welt bekommt einen Ort, damit sie nicht mehr Utopie bleibt. Nach diesem Ewigkeitssonntag beginnt die Adventszeit und die führt uns zum Weihnachtsfest, an dem der Himmel auf die Erde gekommen ist. Und jetzt habe ich im Kopf nicht kitschige Bilder von pummeligen Engelchen, sondern ich denke an die Weihnachtsgeschichte, wie sie im Johannesevangelium steht. Nur ein Satz ist diese Weihnachtsgeschichte lang. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Versprechen, das Gott gegeben hat, ist Wirklichkeit geworden, ist Fleisch geworden, ein lebendiger Mensch, der unter uns wohnt. Unsere Sehnsucht nach einer neuen Welt und Gottes Sehnsucht nach einer Menschheit, über die er sich von Herzen freuen kann, die haben ihren ersten Ort in Bethlehem. Das ist keine Utopie. Da ist Unvereinbares schon zusammengekommen. Da, wo Gott als ein kleines Kind in dieser Welt geboren wird. Und das war nur der Anfang. Unvereinbares ist dort geschehen, wo Gott für das Versagen und die Schuld der Menschen einsteht. Wo er selbst zum Sündenbock, zum Opferlamm für all die Unerfülltheit unseres Lebens geworden ist. Da sind Wolf und Lamm zusammengekommen. Das lässt mich voller Hoffnung sein. Gott meint es wirklich ernst. Er will wirklich in einer glücklichen Beziehung zu uns leben. Und das wird alles anders, alles neu machen. Die Hoffnung auf ein erfülltes Leben ist nicht nur ein Traum. Die Aussicht auf Gemeinschaft, auch derer, die so verschieden sind, ist keine Utopie. Gottes Reich kommt. Mehr noch, es ist schon mitten unter uns. Gottes Versprechen wird erfüllt. Amen.